SRF 1. Regional Diagonal.
In Lausanne macht man lange Gesichter. Ein Prestige-Projekt ist weg. Am computersimulierten Hirn wird künftig vor allem zu Genf geforscht. Zu Luzern sollen die Schulen vom Kanton eine Woche Sparferien machen. Dieser Vorschlag der Regierung stösst sogar bei den Schülern nicht nur auf Gegenliebe. Und dann noch eine Frage, um einfach ein bisschen überlegen. Wie würdet ihr den Frauen und Mädchen im Solothurner Schwarzbubenland sagen? Regional Diagonal, am Mikrofon ist Miriam Breu. Zuerst jetzt auf Basel zur Firma Novartis. Die macht ihren Angestellten das Leben ringer. Novartis holt den Einwohnerschalter nämlich direkt auf einen Firmencampus. 40 Stunden lang anstehen für einen Pass oder eine Adressänderung. Also, da lenkt jetzt die 9. Pause. Einfach ein Privileg oder eine ungerechte Sonderbehandlung. Der Gaudenz Wacker ist den Schalter anschauen.
Zmitzt in den spektakulären Architekturjuwelen auf dem Novartis Campus ragt das neue Bürokabäusle von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land nicht gerade raus. Eine Milchglastür, gesichert mit einem Patch-System, führt in ein besseres Amtsbesenkämmerle. Ein Schreibtisch mit einem Kompi, ein paar Stühle, ein Biometriegerät. Das Büro vom Staat kommt ohne Schnickschnack aus, hat aber Symbolwert. Der Leiter von der Novartis Schweiz, der Pascal Brennise, sagt selber vor den Medien.
Obwohl es auf den ersten Blick nicht so aussieht, dürfen wir trotzdem heute eine innovative, und so gesamtschweizerisch innovative neue Idee vorstellen.
Das gibt es tatsächlich nie sonst. Der Staat macht auf einem Firmengelände ein Büro auf, exklusiv für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vorantrieben hat die Idee der Staat selber. Die Novartis mit ihren 7'500 Mitarbeitern auf dem Basler Campus ist die grösste Arbeitgeberin in den beiden Basel und eine ausgesprochen geschätzte Steuerzahlerin. Da sei es nichts als recht, sagt der Basler Justizdirektor Baschi Dürr, wenn der Staat Dienstleistungsbewusstsein an den Tag legt.
Ich glaube, als Kanton oder als Staat wären wir schlecht beraten, wenn wir sagen würden, wir müssen die Leute irgendwie erziehen und sie sollen möglichst lange Wege haben, um bei der Obrigkeit anzuklopfen.
Im Übrigen kostet das Büro der Kanton keine Rappe, denn die Infrastruktur zahlt Novartis. Schön und gut, sagt SP-Grossrätin Tanja Soland, die Justizkommission vom Basler Parlament präsidiert. Der Staat müsse so wichtige Firmen bedienen, mit einer guten Uni, Strassen, Tramstationen zum Beispiel. Aber der Schalter auf dem Firmengelände ist für die SP-Politikerin ein Zeichen für
Abschottung, das Gefühl, wo man hat, dass sich nicht mehr so integriert. Und wenn jetzt dort sogar noch der Kanton Dienstleistungen erbringt, dass sie dann quasi nicht in unsere Stadt müssen, das gibt dann halt schon Befürchtungen, dass sie sich gar nicht mehr mit unserem Kanton und der Stadt auseinandersetzen und dann nicht mehr identifizieren.
Die Novartis baut hier munter eine Stadt in der Stadt. Eine Apotheke, ein Coop, Restaurant, Bankomaten und eine Postfiliale bietet der Campus jetzt schon. Irgendwann gäbe es dann auch mal Grenzen, meint auch eine bürgerliche Politikerin, die Präsidentin der Basler Liberaldemokraten, Patricia von Falkenstein.
Was vielleicht nicht so gut wäre, ist, wenn am Schluss der Campus, der ja jetzt schon abgeschlossen ist, am Schluss der eigene Migros hat und die eigene Tanzschule und die eigene Gymnastikclub, so Sachen, dann fände ich es schwierig.
Nur so weit sieht Novartis nicht und der Schalter sei eine gute Idee. Ein Jahr lang hat er jetzt versuchsweise offen. Wenn er sich bewährt, bleibt er dort hinter der Milchglastür im besseren Amtsbesenkämmerli. Und könnte der Auftakt für weitere Angebote von dieser Art sein. Denkbar seien so Büro auch in anderen Firmen, heisst es bei den Kantonen. Und denkbar seien auch andere staatliche Dienstleistungen auf dem Campus.
Der Gaudenz Wacker. Novartis tut also alles, für das es ihren Angestellten und Forscher wohl ist. Genau das hätte auch die Stadt Lausanne machen. Für ein Forschungsprojekt, das menschliche Hirn mit Computer simulieren will, hätten die Lausanner sogar einen eigenen Campus gebaut. Eigentlich haben sie sich das Prestige-Projekt ja schon unter den Nagel gerissen und das auch schon überall herum erzählt. Jetzt haben die Genfer das Human Brain Project vor der Nase weggeschnappt. Ich habe den Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn gefragt, warum auf Genf gezügelt wird.
Weil Genf zwei recht starke Argumente hat. Erstens will der Kanton das Hirnsimulationsprojekt mit 35 Millionen Franken unterstützen und das über einen Zeitraum von 30 Jahren. Das Projekt ist also in Genf längerfristig gesichert. Und zweitens hat man das Projekt können im früheren Merxerono-Gebäude ansiedeln. Dort wollen ja die beiden Investoren Ernesto Bertarelli und Hans-Jörg Wies ein Biotech-Zentrum aufbauen und dort gibt es noch relativ viel leeren Platz.
Jetzt hat aber Lausanne ja erst vor kurzem gerade das Human Brain Project gross promotet und man hat gehört, dass man auch stolz ist in Lausanne, dass das eben dort hinkommt. Das ist ja ein europaweites Projekt. Ist man dann jetzt nicht ein bisschen typiert, Lausanne, wenn man das einfach wegzügelt, denen vor der Nase wegschnappt, so quasi?
Man ist natürlich enttäuscht, vor allem, weil man das mit den grossen Werbetrommeln angerührt hat und man hat ein eigenes Gebäude, einen eigenen Campus bauen für das Human Brain Project. Neuropolis hätte das heissen, 100 Millionen Franken hat der Kanton in die Hand genommen. Ihr Hoffnung natürlich, dass Lausanne international im Bereich der Hirnwissenschaften sich einen Namen machen kann. Jetzt ist aber alles neu, das Projekt geht auf Genf und somit natürlich auch das Renommee. Neuropolis wird nicht gebaut und das sorgt natürlich schon für eine leicht unterkühlte Stimmung zwischen Lausanne und Genf.
Und wie äußert sich denn die? Also sehr öffentlich oder ändern so ein bisschen unter dem Deckel?
Es ist eher unter dem Deckel. Es gibt eine gewisse Konkurrenz zwischen diesen beiden Städten. Es stellt sich natürlich auch die Frage um Steuereinnahmen, weil so ein Projekt zieht dann auch andere Unternehmen an, zieht die Steuerzahler an. Und da stellt sich schon die Frage, in welchem Kanton das sich das ansiedelt. Aber abgesehen von dem versucht sich Genf und Lausanne als Agglomeration zu definieren, also als Einheit. Und dort sind solche Zwischen natürlich wie Gift. Und deswegen tut man solche Unstimmigkeiten eher hinter den Kulissen austragen und nicht gross der Öffentlichkeit.
Der Thomas Gutersohn aus Lausanne ist das gewesen. Hurra, hurra, die Schule brennt. Der Traum von ein paar Tagen Extraferien haben wahrscheinlich die meisten schon mal geträumt. Luzern hat jetzt seine ganz eigene Variante davon. Hurra, hurra, die Schule spart. Die Kantonsregierung hat diese Woche nämlich entschieden, Gymnasien und Berufsschulen sollen ab nächstes Schuljahr eine Woche ganz zumachen. Sparferien sozusagen. Damit würde der Kanton über die nächsten 2 Jahre 8 Millionen Franken einsparen. Eine Idee, die nicht nur in der Politik zu reden gibt. Die Beat Vogt.
Die Luzerner Regierung, die spart. Die Schülerinnen und Schüler von der Kanti Alpen G in der Stadt Luzern dagegen, die sparen nicht. Mit Lob für die Idee.
Ja, ich finde es natürlich gut.
Also ich finde es also auch gut. Also ich habe immer gerne mehr Ferien.
Ja, mehr Game und so. Wenn wir jetzt auch eine Woche länger Ferien haben, kann ich mich auch ein bisschen mehr entspannen.
Für die Schüler ist es natürlich super, wenn man mehr Ferien hat.
Eine Sparmassnahme, die Freude macht also. Obwohl, da kann doch etwas nicht ganz stimmen. Schliesslich haben die Luzerner Kanti-Schüler so ihre Erfahrungen. Erst letztes Jahr sind sie vor einem Regierungsgebäude gegen das Sparen demonstrieren, gegen teurere Menü in der Mensa, gegen die Abschaffung des Tastaturschreibens, gegen höhere Schulgebühren. Und tatsächlich, der Haken an dem neuesten Vorschlag, der Sparferien, ist schnell erkannt.
Der Lernstoff bleibt ja der gleiche und den haben wir einfach mehr zu tun im Rest des Jahres.
Wir müssen einfach den Stoff in einer Woche weniger reinbringen und sind halt einfach testschwieriger und so.
Und dann wären da ja auch noch die Lehrerinnen und Lehrer, die sonst bei den Schülern nicht immer gut wegkommen. Wenn es aber darauf abkommt, tun sie so.
Für die Lehrer ist es jetzt weniger gut, wegen sie haben dann ja weniger zu arbeiten und dann automatisch auch weniger Lohn.
Es sind eigentlich Lohnkürzungen für die Lehrer. Und ja, die Lehrer tun mir auch ein bisschen leid.
Ob die Lehrerinnen und Lehrer auch im Parlament leid tun, das weiss man im Dezember, wenn die Sparferien sicher heiss diskutiert werden. Ausser natürlich, das Parlament käme auf den Geschmack und würde sich selber in die Sparferien schicken.
Vom Geschmack jetzt zum Geruchssinn. Wenn man einem Dübendorfer das Wort Givaudan sagt, dann hört man etwa die Antwort «Wäh». Givaudan macht Duft- und Aromastoffe und je nachdem stinkt es dann ziemlich grusig. Seit Jahrzehnten stört man das Dübendorf wegen dieser Geruchsbelästigung. Jetzt ist es aber offenbar besser geworden, so verkündet der Dübendorfer Stadtrat. Die Reinigung vor Abluft funktioniert jetzt einwandfrei. Das ist sogar wissenschaftlich getestet. Nur wie misst man, ob ein Geruch einfach nur schmeckt oder eben schon stinkt? Fanny Kehrstein ist dieser Frage nachgegangen.
Für alles gibt es technische Messgeräte. Lärm, Geschwindigkeit, Alkohol im Blut. Nur über Gerüche, da entscheidet vor allem die menschliche Nase, ob etwas stinkt oder nicht. Das bleibe ich auch in Zukunft so, sagt Jean-Marc Stoll, Professor am Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik zu Rapperswil.
Es ist ja nicht nur der Geruch, der vorhanden ist, sondern es ist auch noch die Interpretation vom Geruch. Das heisst, wenn ein Mensch etwas wahrnimmt, dann macht er etwas mit dem Geruch. Er erinnert sich vielleicht an Erfahrungen, die er gemacht hat, oder es ist kombiniert mit Angst oder mit guten Gefühlen. Und die Interpretation, die kann ein Gerät sicher nie machen. Das wird immer so bleiben, dass das Menschen machen.
Es ist die besondere Kombination aus Chemie und Psychologie, was aufwendig macht, um herauszufinden, ob Gerüche von der Saumast, einem Aromaproduzent oder einem Engros-Fondue-Hersteller in der Nachbarschaft für die Bevölkerung eine Zumutung sind oder nicht. Gibt es noch immer einen Konflikt, ruft man häufig den Jean-Marc Stolz Hilfe. Er kommt messen, weil es noch keine guten technischen Messgeräte gibt, mit sorgfältig ausgewählten Messgeräten auf zwei Beinen, in der Regel Studenten.
Wir schauen, dass die einen durchschnittlichen Geruchssinn haben und dass sie die relevanten Gerüche voneinander unterscheiden können. Und die kommen dann ins Quartier und beurteilen, ob ein Geruch da ist oder nicht, beziehungsweise wie häufig der Geruch da ist oder nicht.
Wer Kuh und Säume nicht auseinanderhalten kann, kommt z.B. nicht in Frage. Die Studenten dürfen nichts mit der Firma oder anderen Interessengruppen zu tun haben und nicht aus der Region sein. So sollen Geruchsmessungen möglichst objektiv rauskommen. Trotzdem gibt es wegen der Resultate gleich häufig lange Gesichter. Bei der Bevölkerung, wenn sie zu gut sind, bei den Firmen, wenn sie schlecht rauskommen.
Dann gibt es schon manchmal, dass die dann sagen, ja, das ist ja wegen diesen Probanden, vielleicht haben die gar nicht richtig geschmeckt oder dass die das so in Zweifel ziehen.
Zumindest in Dübendorf hat der Jean-Marc Stoll mit seinen Testschnüffler Gemüter können beruhigen. Nicht nur Givaudan selber, auch die grössten Gegner der Firma, die Interessengruppe Stinkfabrik, trauen den Resultaten und finden, wir sind auf einem guten Weg.
Zum Schluss schnuppern wir jetzt noch ein bisschen frische Landluft. Es geht ins Schwarzbubenland. Das ist ein Zipfel vom Kanton Solothurn im Jura an der Grenze zu Basel. Die Männer und Buben aus dieser Region, die sagen stolz, sie seien Schwarzbuben. Aber die Frauen, Schwarzmädchen, dieser Vorschlag sorgt für rote Köpfe im Schwarzbubenland. Der Alex Moser ist dem Zwist auf die Spur.
Gerade jetzt ist er wieder auftaucht, der Begriff Schwarzmeitli, und zwar in der lokalen Zeitung Wochenblatt. Und dann ist es wieder losgegangen. Diverse Leserbriefschreiber und Schreiberinnen haben sich aufgeregt. Frauen haben geschrieben, sie seien Schwarzbuben und nicht Schwarzmeitli. Erfunden hat der Begriff Schwarzmeitli Chilscha Herzog, wo sie in der Tourismusorganisation vom Schwarzbubenland geschafft hat. Dort hat sie vor 5 Jahren T-Shirts drucken lassen, wo gross Schwarzmeitli drauf gestanden ist.
Von uns aus gesehen ist es einfach ein Gag gewesen. Wir wollten einfach etwas machen. Und die T-Shirts, muss man sagen, haben sich sehr, sehr gut verkauft. Also, es laufen heute noch viele Leute mit diesen T-Shirts um. Ich habe schon einen ganzen Turnverein, den ich gesehen habe, der die T-Shirts hat. Also, die Leute finden es, glaube ich, auch toll. Gewisse.
Gewisse aber eben auch nicht. Es hat grosse Diskussionen gegeben. Leute sind verrückt worden. Die Idee, dass man den Frauen im Schwarzbubenland Schwarzmeitli sagt, lässt die Leute aber auch nicht mehr los. Dabei sei es einfach nur falsch, sagt Ulla Frinkeli. Sie ist so etwas wie das historische Gewissen vom Schwarzbubenland, der Gegend an der französischen Grenze in der Nähe von Basel.
Die Geschichte ist ja das, dass das Schwarzbub vom Schwärzen kommt, dass sie Buben waren, die geschmuggelt haben. Und wenn sie auf Solothurn oder auf Balzl gezogen sind da in diesen Konfliktsituationen, dann sind sie natürlich die wilden Buben, die Schwarzbuben von den Bergen dahinter gewesen.
Das heisst eben auch, Frauen können keine Schwarzbuben sein und Schwarzmeidli, die hat es aus Sicht von der Ulla Fringeli gar nie gegeben. Darum kann man die jetzt auch nicht so einfach erfinden. Und das ist es auch, was die Leute aufregt, dass mit der Erfindung der Schwarzmeidli die Geschichte verfälscht wird. Die Ulla Fringeli hat aber eine Lösung parat.
Man müsse es eigentlich so sagen, Schwarzbuben Frauen, Schwarzbuben Männer und dann Schwarzbuben Mädchen.
So wäre also die Chilscha Herzog, der Erfinderin vom Schwarzmädchen, eine Schwarzbuben Frau oder eben ein Schwarzbuben Mädchen. Eine Lösung, die ihr aber nicht passt.
Das Schwarzbubenmeidchen ist für mich gar nicht gegangen, weil das ist irgendwie so zwittrig, oder? Also entweder ist es ein Mädchen oder es ist ein Bub. Und darum hat es Schwarzmädchen müssen sein für mich jetzt.
Das Schwarzbubenmeidli ist halt auch darum komisch, weil man ja nicht Solothurnmeidli sagt, sondern Solothurnerin. So liegt die Lösung also eigentlich auf der Hand. Die Frauen im Schwarzbubenland müssten eigentlich ganz einfach Schwarzbüblerinnen heissen.
Das war Regional Diagonal. Wir bringen auch nächste Woche wieder die besten Geschichten aus der ganzen Schweiz. Nicht nur für die Schwarzbubenmannen und Schwarzbubenmeidli, auch für die Rotenturmerinnen, die Braunwalder oder die Grüninger. Vom Montag bis Freitag um 16:30 kurz auf SRF 1 und das ausführliche Magazin, das gibt es in genau einer Woche wieder. Verantwortlich und am Mikrofon heute Miriam Breu.
Regional Diagonal.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.